So verschieden die Menschen sind, so verschieden sind die Arten der Begrüßung. Die Maler begrüßen dich mit Mahlzeit, die Anhänger von Teve Schur mit Bonjour und die Neidhammel mit Good Night. Mir fällt nichts Neues ein, ich begrüße euch wie jedes Mal. Guten Abend, Freunde. Ich begrüße ganz besonders in unserer Mitte unseren Herrn Landesjugendpfarrer Volker Kress. Der hat voriges Jahr einen Besuch in England gemacht und er muss dort einen guten Eindruck hinterlassen haben, das wundert einen ja nicht bei dem. Und weil die Engländer auch höfliche Menschen sind, da haben die ihm nun einen Gegenbesuch gemacht. Und, also nicht alle Engländer. Ich meine, wenn alle Engländer hierher kämen und den Tagesumtausch machen würden, das wäre ja kein Geschenk, das wäre ja schon eine Wirtschaftshilfe. Nein, also es sind 6 Engländer hier. Zum Teil aus der Gegend von Liverpool. Es sind nicht die Beatles, nicht, dass ihr das denkt. Also die können wir noch nicht bezahlen. 6 Engländer und die wollen wir jetzt erstmal begrüßen und einer von denen wird ein paar Worte zu euch sagen. Case, come on.
Unser Besuch ist von dem britischen Rat von Kirchen veranstaltet. Wir kommen aus 5 Kirchen von England und Schottland und Irland. Wir begrüßen euch und ermutigen euch im Namen von Christus, von unseren Kirchen und von den jungen Leuten, die wir hier vertreten. Wir freuen uns darauf, diesen Gottesdienst, und wir nehmen sehr gern daran teil. Vielen Dank.
Und jetzt seid ihr so nett und lasst den mal durch auf seinen Platz davor, ja? 2. Reihe. So, die Eva Maria Drechselmann oder so ähnlich aus Thalheim, nach dem Gottesdienst bitte hier an die Kanzel kommen. Der nächste Gottesdienst, zu dem ich euch einlade, ist am 10. Oktober 1976, 18 Uhr, hier in der Kirche. Und dann soll ich euch einladen zu einer Evangelisation in die Nuschke-Straße von Montag bis Freitag 19.30 Uhr. So, nun ein Wort zur letzten Kollekte. Wir hatten gesammelt für die Arbeitsgemeinschaft zur Abwehr von Suchtgefahren, auf Deutsch gesagt für die Trinkerrettung. Ihr habt hier gelassen eine Kollekte von 3.705 Mark. Herrlich! Ich soll euch dafür einen ganz herzlichen Dank ausrichten und kann nur hinzufügen, Prosit, das heißt auf Deutsch, möge es nützen, zur Rettung von Trinkern. Wir sammeln heute wieder, wie schon mal im Mai, für Schränke. Also das muss sich irgendwie in Sachsen rumgesprochen haben, dass wir Schränke an Gros hier liefern. Wir können ja nicht jedem, der sich mit Schränken einschränken muss, schrankenlos hier eine Schrankenhilfe gewähren. Aber schrank und frei gesagt, in diesem Falle schlage ich vor, dass wir das mal tun und ein paar Schränke schenken. Da ist ein Heim für 60 geistig behinderte junge Männer bei Kamenz, ein Heim der Innermission. Und die sollen jetzt jeder, also immer 2 Mann, einen neuen Schrank bekommen. Einen kleinen, eigenen, persönlichen Bereich. Ein solcher Schrank kostet 350 Mark. 30 Schränke werden geliefert. Ich denke, wenn wir heute wieder das gleiche sammeln wie das letzte Mal, 3.500, da würden wir 10 Schränke schaffen. Also wir haben einen Ruf als landeskirchliche Schranklieferanten zu verteidigen. Ich denke, die 10 Kisten kriegen wir hin. Jetzt muss ich noch was sagen, das tue ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge, mit einem lachenden, weil es immer schön ist, wenn ein junger Mann sich entschließt, Theologie zu studieren. Aber ich sage es in dem Falle mit einem weinenden, weil wir dadurch unseren Ralf, den Sonny Boy von Benjo, verlieren. Ralf ist heute das letzte Mal unter uns und geht in die Predigerschule nach Erfurt. Ralf, begib dich bitte nach vorn, wenn ich dich anspreche. Du hast in unserer Band, ja, ihr habt ihn doch nur 5 Jahre lang gesehen, Ralf, du hast in unserer Band also von Anfang an mitgespielt. Und wir möchten dir, habt ihr denn den Ralf noch nie gesehen? Ralf, wir möchten dir für dein Spiel hier in unserer Band erstmal alle ganz herzlich danken. Richtig. Ralf, wir wünschen dir, dass du in deinem Studium viel Freude hast und dass du mal ein Prediger wirst, der viele Menschen auf den Weg zu Christus führt. Gott segne dich. Natürlich kriegst du auch ein Geschenk von uns. Jetzt muss ich das Mikrofon auch wieder reinstecken. Also nicht, dass du denkst, es gibt einen Schrank. Also einen Schrank ist nicht. Es wird auch kein Schrankkoffer, auch kein Koffer, aber eine Koffertasche. Ich zeig's euch erstmal hier. Du siehst das ja, Ralf. Ich habe gedacht, du kannst nicht ewig mit dem Rucksack rumreisen. Wie du das in den letzten 4 Wochen gemacht hast. Also, du kriegst eine Koffertasche von uns. Nur habe ich da einige Kleinigkeiten noch drin. Also unter anderem habe ich ein Buch für dich hier. Ich weiß nicht, ob du das schon kennst. Ein Diamant so groß wie das Ritz. Das ist Reiselektüre. Also das Ritz, das ist eines der teuersten Hotels der Welt gewesen. Also bis zur Richtung unserer Kongresshalle. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Naja, das kannst du dir mit deinem Stipendium sowieso nicht leisten. Weder das Ritz noch das andere. Damit du wirklich mal auf großem Fuße leben kannst, da habe ich dir hier... Ich habe dir noch eine Fußmatte mitgebracht. Das ist eine. Ja, eine zweiteilige Fußmatte und ich... Also, ich weiß es nicht, Ralf. Es könnte sein, dass er noch zur Armee muss. Ich habe ihm noch 2 Fußlappen mitgebracht. Ja, wir sind noch nicht ganz fertig. Also Ralf, du bist Maler gewesen von Beruf. Und damit du das nicht vergisst, wo du herkommst, da schenken wir dir diesen Pinsel, der jetzt gerade von da hinten vorgetragen wird. Ralf, du weißt, ich muss doch mal das Mikrofon hier rausnehmen. Also Ralf, du weißt, wenn ich gerührt bin, und ich bin jetzt gerührt, da werde ich lyrisch. Und meine Glückwünsche zu diesem Pinsel, die habe ich also in Form von Versen, den möchte ich dir jetzt also vortragen. Der Pinsel war bisher dein Zeichen und soll ab jetzt dem Bäffchen weichen. Die Pinselei ist nun erledigt, von jetzt ab wird nur noch gepredigt. Werd einer, der voll Einfall spricht, ein Einfallspinsel werde nicht. Liebe Freunde, in jedem Kindergarten gibt es an jedem Tag
folgende Szene. Zwei Kneblein, nennen wir sie Adalbert und Kunibert, die bauen mit Bauklötzern einen Turm. Der Turm vom Adalbert, der steht, und der vom Kunibert, der fällt um. Was macht Kunibert? Der Kunibert, der hängt erst eine schiefe Fresse ein, dann schmeißt er dem Adalbert seinen Turm ein und dann haut er dem noch eins auf die Rübe. Und im Hand umdrehen ist die schönste Keilerei im Gange. Mord und Totschlag im Kindergarten. Genauso war es auch bei der Geschichte von Kain und Abel aus der Bibel im Alten Testament, 1. Buch Mose, Kapitel 4. Ihr werdet die Geschichte kennen, die beiden waren Brüder. Eines Tages bringen sie Gott ein Opfer. Und beim Kain, da geht der Rauch schief und bei dem Abel, da geht's schön kerzengerade in die Höhe und das kann der Kain nicht vertragen. Und da hat er seinen Bruder erschlagen. Manche halten das für eine längst überholte Familientragödie aus urgrauer Vorzeit, aus der Kinderstube der Menschheit. Wenn das so wäre, dann braucht heute nicht in unseren Kalendern stehen, 12. September, Tag der Opfer des Faschismus, ein Kampftag gegen den Krieg. Das ist ja auch der Grund, warum wir eben das Lied gesungen haben. Nein, die Geschichte von Kain und Abel, die spielt sich in abgewandelter Form überall in jedem menschlichen Leben ab, wo Menschen auch zusammenleben, auch in deinem Leben. Die Menschheitsgeschichte, es ist traurig, aber es ist so, die beginnt mit einem Mord. Sie ist eine einzige Kette von Morden. Und wenn wir so weitermachen, dann wird sie mit einem großen Selbstmord der ganzen Menschheit enden. Heute ist jedem vernünftigen Menschen klar, dass die Methode Kains versagt hat. So wird kein Friede. Und heute steht die Menschheit vor der Frage, entweder Schluss mit der Methode Kains, also mit dem Krieg, oder Schluss mit der ganzen Menschheit. Das ist heute unsere Situation. Die Zeiten sind noch längst vorbei, wo man sich gegenseitig von Mann zu Mann mit der Hacke zum Schädel einschlug. Solche primitiven Morde, die kommen heutzutage noch ganz selten vor. Wir sind, was die Mordwaffen betrifft, von der primitiven Keule zur perfekten Bombe fortgeschritten. Wir morden eleganter, technisch vollkommener, perfekter, umfassender. Unsere Methoden haben sich verfeinert, oder besser gesagt vergröbert. Im Kriege 78-71, da gab es 54.000 Gefallene. Im Ersten Weltkrieg waren es 2.050.000 Gefallene. Und im Zweiten Weltkrieg 3.250.000 Gefallene. Und dazu noch 3.350.000 Ziviltote. Und das sind bloß die Zahlen von Deutschland. Und wir müssen ja heute am Tag der Opfer des Faschismus daran denken, dass Millionen Menschen von anderen Völkern in diesen Kriegen umgekommen sind. Und nicht nur das, wir dürfen auch nicht vergessen, dass seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute in etwa 60 Ländern ungefähr 100 Kriege stattgefunden haben. Und dass 10 Millionen Menschen in diesen Jahren seit 1945 im Krieg getötet worden sind. Also es soll mir keiner erzählen, die Geschichte von Kain und Abel. Das wäre eine verstaubte Story aus der Frühgeschichte der Menschheit. Diese Geschichte ist unheimlich aktuell. Die spielt sich noch heute ab und wir alle spielen mit. Ich sage, wir alle. Denke nicht, du bist schon weg vom Fenster, weil du noch nie einen umgebracht hast. Das Töten, das geht schon viel eher los. Es gibt Seelenmord, es gibt Rufmord. Wenn du zum Beispiel jemanden hast, jemanden Böses wünschst, Böses über ihn, falsches Zeugnis von ihm redest, unter dieser Überschrift, du sollst dich falsch Zeugnis reden, da stand in der Zeitung Neues Deutschland und in ähnlicher Weise auch die Neue Zeit ein Kommentar zu der Selbstverbrennung von dem Pfarrer Brüsewitz. Und die evangelische Kirchenleitung von Sachsen-Anhalt, die hat am 2. September einen dreiseitigen Brief an die Redaktion der Zeitung Neues Deutschland und Neue Zeit geschickt, weil in den Kommentaren der Pfarrer Brüsewitz als geisteskrank hingestellt worden ist. Und in diesem Schreiben der Kirche, ich kann es nicht ganz vorlesen, da heißt es: Die Kommentare des Neuen Deutschland und der Neuen Zeit vom 31.08.1976 zwingen uns zu einer Erwiderung. die dort gegebene Darstellung der Person und des Lebenslaufes von Oskar Brüsewitz besteht aus Fakten, Gerüchten und freien Erfindungen. Dann heißt es, das Bild, das die Kommentare vom pfarramtlichen Dienst des Pfarrers Brüsewitz zeichnen, ist eine bösartige Karikatur. Und am Schluss des Schreibens heißt es, gegen die beiden Kommentare im Neuen Deutschland und in der Neuen Zeit protestieren wir. Es ist beschämend, wie hier die persönliche Würde eines Menschen grob missachtet und das Andenken eines Verstorbenen verletzt wird. Solche Praktiken stören alle Bemühungen um ein Vertrauensverhältnis zwischen Staat und Kirche. Wir erwarten, dass unsere Antwort auf die Kommentare in Ihren Zeitungen unverkürzt veröffentlicht wird. Und nun lese ich euch noch den Abschiedsbrief vor, den Pfarrer Brüsewitz einige Stunden vor seiner Selbstverbrennung an seine Pfarrbrüder geschrieben hat. An die Schwestern und Brüder des Kirchenkreises Zeitz, liebe Brüder und Schwestern, es ist mir sehr schmerzlich, euch allen die Schande zuzumuten. Ich habe mich zu dieser Tat langsam durchgerungen. Nach meinem Leben habe ich es nicht verdient, zu den Auserwählten zu gehören. Meine Vergangenheit ist des Ruhmes nicht wert. Umso mehr freue ich mich, dass mein Herr und König und General mich zu den geliebten Zeugen berufen hat. Obwohl der scheinbare tiefe Friede zukunftsversprechend ist, der auch in die Christenheit eingedrungen ist, tobt zwischen Licht und Finsternis ein mächtiger Krieg. Wahrheit und Lüge stehen nebeneinander. Ich grüße euch alle sehr. Ich liebte euch, euer Oskar. In wenigen Stunden will ich erfahren, soll ich erfahren, dass mein Erlöser lebt. Das war's, was ich an dieser Stelle zu eurer Information sagen wollte. Und ich möchte euch bitten, dass wir uns jetzt wieder unserem Predigtext von Kain und Abel zuwenden. Als der Kain sieht, wie es bei seinem Bruder so schön aufwärts geht, da heißt es hier im 5. Vers im 1. Buch Mose, da ergrimmte Kain sehr und er senkte finster seinen Blick. Hast du dich schon mal im Spiegel gesehen, wenn du neidisch bist? Bestimmt noch nie. Neid macht hässlich. Die Bibel ist der Spiegel, den Gott dir vors Gesicht hält. Guck dir den Kain an. Hässlich, unzufrieden, unglücklich, das bist du, wenn du neidisch bist. Du kennst doch bestimmt auch Menschen, die du beneidest. Gibt doch so die Glückspilze, die Sonny Boys, denen alles gelingt. Die fahren immer auf der grünen Welle durch die Stadt. An jeder Kreuzung. Im verregneten Urlaub, sowas kennen die überhaupt nicht. Die kommen in der Prüfung immer mit dem Thema dran, mit dem einzigen, auf das sie sich vorbereitet haben. Und wenn die schon mal krank wären, dann nie vor den Ferien, nur vor der Mathearbeit. Ja, und dann gibt's die Tröpfe, denen eben immer alles schief geht. Die kommen grundsätzlich bei Rot an die Kreuzung. Die sitzen in der Schlosskirche immer hinter einer Säule. Und wenn es im Shop Levi-Hosen gibt und die haben eine Stunde gestanden, die letzte wird genau denen vor der Nase verkauft. Nun sind zwar solche ausgesprochenen Glückspilze genauso selten wie ausgesprochene Pechvögel, aber das ist doch so, wir haben eigentlich immer das Gefühl, mehr zu den Pechvögeln zu gehören. Wir haben doch immer irgendeinen vor der Nase, von dem wir denken, der ist besser als ich, der ist weiter als ich, dem geht's besser, der hat mehr Glück. Und im Grunde unseres Herzens gehen wir doch alle von der selbstverständlichen Voraussetzung aus, dass wir eigentlich ein gutes Leben haben müssen. Dass wir eigentlich gesund sein müssen, dass wir ein Recht haben auf Erfolg, auf Glücklichsein. Und im Grunde unseres Herzens finden wir es doch unerhört, dass der Herr Meier von nebenan dieser Düssel dauernd solches Schwein hat. Warum der, ausgerechnet der, warum nicht ich? Mit einem Wort, wir sind neidisch. jedenfalls bin's, besonders im Sommer. Also wenn ich so sehe, wie die Eigenheime überall aus dem Boden sprießen, wie die Spießer ihren Hollywood-Schaukeln sich auf den Terrassen ihrer Bungalows in der Sonne wiegen, wie der Rauch vom Würstchen-Grillkerzen gerade in die Höhe steigt. Wenn ich rieche, wie diese kleinbürgerliche, kapitalistische Datschenwirtschaft mitten im Sozialismus zum Himmel stinkt. Wie mir. Da packt mich irgendwie der Neid. Dabei ist der Neid, im Grunde genommen, ist Neid dumm. Und er ist auch sinnlos. Ich will euch das beweisen. Stellt euch jetzt mal den Menschen vor, den ihr am glühendsten beneidet. Habt ihr einen, ja? Gut. Also nehmen wir mal an, ihr beneidet den Star, der auf der Bühne steht, im Rampenlicht. Nehmen wir mal als Beispiel den Hans Kurt. Manche von euch, wart ab, du kommst nach Brando. Manche von euch, ich weiß es, die beneiden ihn und die denken, der hat es geschafft. Dessen Lieder, die werden überall gesungen. Und der kann Gitarre spielen. Und der hat eine Stimme. Das stimmt schon, das ist das, was du siehst. Das ist die Fassade. Aber hast du eine Ahnung, was dahinter steht? Zum Beispiel reist der Hans Kurt nicht bloß mit der Gitarre durch die Gegend. Der hat immer das Säckel Medizin in seiner Tasche. Um die Magenschmerzen zu bekämpfen, die ihn begleiten. Es könnte zum Beispiel sein, dass die Schönheit seiner Lieder gar nicht denkbar ist oder die Hässlichkeit seiner Schmerzen, mit denen er leben muss. Karl Marx hat an Verunkeln gelitten und hat gesagt, die Welt wird noch lange an meine Verunkel denken. Wie dem auch sei. Wenn du gerne anstelle von Hans Kurt sein möchtest, dann müsstest du auch seine körperlichen und auch seine seelischen Schmerzen mit übernehmen. Weißt du überhaupt, was das für Kräfte erfordert, so ein Lied zu machen? Was das kostet an Nerven, an Zeit, an Anstrengung, an Disziplin, bis das richtige Wort, der richtige Ton gefunden ist, bis das alles zusammenstimmt. Du siehst bloß das Endergebnis. Du siehst, wie der sich hier hinstellt und losprellert. Aber um seine Stelle einzunehmen, da müsstest du sein ganzes Leben mit übernehmen. Seine Verantwortung, seine Ängste, seine Sorgen. Und das willst du natürlich nicht. Ich will auch nicht das Leben der Leute übernehmen, die ich wegen ihrer Bungalows so beneide. Da müsstest du deren Angst mit übernehmen, dass das mal rauskommt, wo die den Zement und den Kachbäuer haben. Jetzt vor ein paar Wochen im Fernsehen gesehen, im Polizeiruf 110, da wurde das geschildert, wie der unsere Volkswirtschaft bemaust hatte und so. Naja. Also, mit diesem Typ möchte ich nicht tauschen. Und seht ihr, das ist eben das Dumme am Neid. Wir beneiden jemanden, im Grunde genommen beneiden wir den Menschen gar nicht. Der Mensch, der ist uns im Grunde genommen egal, den kennen wir gar nicht. Wir beneiden etwas an ihm. Und wir möchten einen Teiltausch machen, aber niemals einen Totaltausch. Weil wir, je näher wir dem Beneideten kommen, feststellen, bei dem ist auch nicht alles rundum happy. Der hat auch seine Probleme. Und ich glaube, dass Gott jedem Menschen auf dieser Welt eine bestimmte Portion von Glück und Unglück gegeben hat. Und weil wir außerdem unsere Mitmenschen so wenig kennen, da ist es sinnlos, die zu beneiden. Neid ist Gift für dich und für deine Umwelt. Als Gott sieht, wie der Kain, wie so ein sturer Neidhammel mit gesenktem, finsterem Blick rumläuft, da spricht Gott ihn an und warnt ihn. Und sagt zu ihm, warum senkst du so deinen Blick? Bist du nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrschest über sie. Damit will Gott sagen, kein Pass auf, es droht Gefahr. Neid, das ist nicht bloß eine Untugend oder sowas. Eine Stimmung, Neid ist Sünde, du aber beherrsche sie. Wenn Gott sagt, du sollst die Sünde beherrschen, dann kannst du sie auch beherrschen. Du kannst, wenn du willst. Einfach ist das bestimmt nicht. Da steht nirgends in der Bibel, dass ein Leben nach Gottes Willen einfach wäre. Ein Leben mit Gott ist einfach herrlich, aber es ist nicht herrlich einfach. Und kein war wie die meisten Gewaltmenschen, eben ein Schwächling, einer, der sich nicht beherrschen konnte. Es hat ihn niemand dazu gezwungen, dass er die Sünde des Totschlags begeht. Und dich kann der Teufel auch nicht zwingen, dass du irgendeine Sünde tust. Sondern sündigen gegen Gott dich stellen, das kannst du nur, wenn du dein Ja mit deinem Willen dazu sprichst. Und das ist der Grund, warum du verantwortlich bist für alles, was du tust. Als der Kain seinen Bruder erschlagen hat, da zieht ihn Gott zur Verantwortung. Und er fragt ihn, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Die erste Antwort Kains ist eine Lüge. Er sagt, ich weiß nicht, nichts von dem Ei, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts. Auf diese dumme Tour lässt Gott sich nicht abspeisen. Er sieht den Kain an, unerbittlich, er wartet auf eine Antwort, wo ist dein Bruder Abel? Die zweite Antwort, die der Kain gibt, ist eine Unverschämtheit. Er sagt, soll ich vielleicht der Hüter meines Bruders sein? Soll ich vielleicht für den aufpassen? Bin ich für den verantwortlich? Ja, das bist du. Denk an das Lied, was wir so oft hier singen. Wenn du denkst, ich gehe der andere nichts an, ist das einfach nicht wahr, mein Lieber. Gott gab dir ihn als Bruder. Und deshalb geht er dich an. Du bist verantwortlich für das Leben deines Mitmenschen. Und Gott fragt dich heute und er fragt dich im Gericht, wo ist dein Bruder? Vielleicht meint er damit die Frau in Afrika, die jetzt in dieser Sekunde vor Hunger stirbt. Du hast diese Frau im Leben noch nie gesehen. Du kannst mit gutem Gewissen sagen, hab in Afrika keine Verwandten. Ich kenne die nicht. Dabei hast du viele Verwandte in dieser Welt. Alle Menschen sind deine Brüder. Wir alle sind Gottes Kinder. Du kannst sagen, du kennst die Frau in Afrika nicht. Du weißt nichts von ihr, aber du weißt, dass an jedem Tag 10.000 Menschen vor Hunger sterben. Und du weißt, dass man Menschen töten kann, ohne sie auch nur mit dem Finger zu berühren. Schon indem wir nichts tun gegen den Hunger, werden wir mitschuldig an den hungernden Millionen. Und Gott wird uns nicht nur nach unseren fernen Brüdern fragen, sondern auch nach unseren Allernächsten. Da wird zum Beispiel manche von euch fragen, wo ist dein Kind? Wenn Gott so fragt, dann nicht, weil er nicht wüsste, wo das ist. Der weiß genau, wo dein Kind ist. Abgetrieben im Rahmen der Gesetze, ausgeschabt im zweiten Monat, weggeschmissen in die Mülltonne der Frauenklinik. Das weiß doch Gott genauso gut wie du. Aber er will es aus deinem Munde hören. Und du, junger Mann und du, junges Mädchen, du wirst es ihm sagen müssen. Ihr werdet alle beide Gott eine Antwort geben müssen. Denn ihr seid ja keine Tiere, die sich heute mit dem und nächsten Tag mit jenem ins Nest schmeißen, sondern Menschen. Und der Mensch unterscheidet sich vom Tier dadurch, dass er eine Verantwortung hat. Das heißt, dass er Gott eine Antwort geben muss. Und deshalb gibt es überhaupt keine wahre Menschlichkeit und keinen echten Humanismus ohne Glauben an Gott, den Schöpfer. Und dem Richter des Menschen. Und deshalb geht es im christlichen Glauben gar nicht in erster Linie um Mitmenschlichkeit. Sondern es geht um das Verhältnis zu Gott. Es geht auch in dieser biblischen Geschichte nicht in erster Linie um das Verhältnis zum Bruder. Es geht um dein Verhältnis zum Vater. Wenn du deinen eigenen Vater nicht mehr kennst, da kennst du bald deine eigenen Brüder nicht mehr. Und wenn du dem Vater über dir die Anerkennung verweigert, der dauert nicht lange und du verweigerst den Brüdern neben und unter dir die Anerkennung. Und dann geht's los, das alte Spiel. Den anderen beneiden, hassen, an die Wand bringen, austricksen, fertig machen, totschlagen. Es wird Zeit für die ganze Welt und für dich, dass du aus diesem Spiel aussteigst. Steig um auf Jesus. Jesus hat am Kreuz sein unschuldiges Blut vergossen, um Frieden zu machen zwischen Gott und Mensch. Und du kannst bei Jesus lernen, dass es noch eine andere Möglichkeit gibt, in dieser Welt zu leben. Als bloß mit der Faust und mit den Ellenbogen. Gott hat damals dem Kain, so heißt es in der Bibel, ein Zeichen gegeben, das Kainszeichen. Als ein Schutz, wir wissen alle nicht, was das für ein Zeichen war. Aber es war die Chance für Kain, den Mörder. Und heute gibt dir Gott auch eine Chance und das Zeichen dieser Chance, das kenne ich, es ist das Kreuz. Das Kreuz ist der einzige Punkt in dieser Welt, wo Sünder wie du Vergebung finden können. Und wo Friede losgeht. Friede für die Welt und für deine Seele. Friede sei mit dir. Amen.